Willkommen zu einem neuen Podcast von MarketGarden.de. Ich bin Linus und mit dabei ist wieder der Urs Mauck. Und wir haben wieder einen ganz spannenden Gast heute mit dabei. Und das ist Jasper von Hellebauer. Wir freuen uns sehr, dass du dabei bist heute, Jasper.
Ja, danke schön, dass ich hier sein darf. Ich freue mich auch.
Ja, Urs hat dich ja sogar schon besucht und hat Videos von dir gemacht, mehrere Videos zu verschiedenen Themen, hat deinen Betrieb vorgestellt. Ich lerne dich gerade erst kennen, beziehungsweise ich habe ja online dir schon über die Schulter geschaut, was du so machst. Und deswegen sind wir so froh heute, dass du da bist und wir mit dir ein paar Themen aufgreifen können, von dem, was du alles so machst und da mit dir ins Detail gehen. Wir haben uns vorgenommen, mit dir zu sprechen heute über Hühnerhaltung und über deinen Hofladen. Beides so als Ergänzung zum Kern, zum Market Garden, den du ja machst, mit einem Gemüseabo. Also ich habe ja auch ein Gemüseabo und ich habe ein bisschen rumprobiert mit Hühnerhaltung, mal mehr privat als im Erwerb, hab dann mal gedacht, warum, zum Beispiel einfach mal als Einstiegsfrage, warum tut man sich das noch an? Also ganz, ganz ernst gemeinte Frage. So ein Market Garden, der macht ja richtig viel Arbeit, ne? Und warum dann noch Hühner?
Ja, ich finde, Hühner und Market Garden ergänzen sich eigentlich ganz gut. Ich meine, die Hühner sind ja nicht so viel Arbeit. Außer es ist gerade Stallpflicht, dann ist es ein bisschen mehr. Aber wenn sie auf die Weide sind, ich meine, wir setzen sie morgens um. Das ist eine halbe Stunde und dann nachmittags futtern, Eier sammeln, also abends ins Bett bringen, ist vielleicht eine Stunde, anderthalb Stunden am Tag. Man muss halt die ganze Zeit da sein, aber ist man eh, wenn man einen Magegarten hat, kann man auch schlecht wegfahren. Von daher finde ich, dass die beiden sich ganz gut ergänzen. Auch vom Marketing her. Ich meine, viele Leute lieben Eier und es ist schön, ein bisschen was extra dabei zu haben.
Vielleicht kannst du kurz erzählen, du hast gesagt, die Hühner werden umgesetzt. Wie sieht das denn bei dir aus? Also man hat ja vielleicht, ich denke, die Zuhörer haben ganz unterschiedliche Vorstellungen davon, wie die Hühner vielleicht in deinen Betrieb integriert sein können. Urs hat es ja schon gesehen, ne? Ich glaube, ihr habt sogar ein Video gemacht zu dem Thema und habt mal dein Setting mal gefilmt. Vielleicht beschreibst du mal kurz, wie das bei dir aussieht, wie die Hühner bei dir gehalten werden.
Ja, wir haben einen selbstgebauten Hühnermobil sozusagen und es ist so gebaut, dass es sehr leicht ist, umzusetzen. Also das ist ganz wichtig, weil wir die Hühner nicht länger als 3 Tage auf eine Fläche haben möchten. So Art Holistik, ganzheitliche Weidemanagement mäßig, aber dann mit Hühner gemacht, statt mit Wiederkäuer. Aber meiner Erfahrung nach funktioniert das richtig gut. Die Hühner scharren einfach die Fläche komplett runter und man hat eine richtig schöne dicke Mulchschicht auf die Weide. Und genau, die Hühner werden dann 3-mal in die Woche umgesetzt. Das machen wir immer an festen Tagen, Montag, Mittwoch und Freitag. Am Wochenende sitzen dann einen Tag länger auf die Fläche. Und in diesem Hühnermobil sind, wie heißt das auf Deutsch? Rollaway Nest Boxes. Mhm. Wie kann man das übersetzen?
Also du hast ein Sammelband in der Mitte. Genau. Also deine Eier rollen in die Mitte. Und du kannst dann mit der Kurbel sehr einfach die Eier alle vorne absammeln.
Genau, geht ganz schnell, ganz einfach, stört die Hühner nicht. Und ja, was soll ich noch dazu sagen? Ja, es ist ein sehr einfaches System. Und die Hühner sind eigentlich den ganzen Tag auf der Weide, suchen sich was zu essen. Als wir angefangen hatten wir sehr, sehr, sehr viele Wühlmäuse auf der Weide. Das ist lange nicht benutzt worden. Einfach sozusagen Brachland, eine alte Streuobstwiese. Und die Hühner haben das Problem sehr schnell gelöst. Also wir haben die ganze Wühlmäuse aufgegessen und viel anderes, was auf die Weide ist. Und ja, indem wir immer regelmäßig umsetzen, wirkt das sehr bodenaufbauend. Man mulcht sozusagen mit den Hühnern diesen ja, abgestorbenen Gras und Hühnerkot vermischen sich und werden dann von das Bodenleben dann wieder aufgenommen. Man bindet so dann Kohlenstoff im Boden und die Hühner kommen nicht wieder auf die gleiche Fläche, bis dieser Bestand sich komplett wieder erholt hat, bis die Pflanzen ausgewachsen sind. Und dann geht es im Prinzip wieder von vorne los, sodass die Hühner vielleicht 3-mal über die Weiden gehen pro Jahr. Wir haben insgesamt 2 Hektar Grünland für die Hühner und wir haben im Moment 300 Stück. Genau.
Wie viele Jahre hast denn die Hühner jetzt schon?
Die gleiche Herde meinst du? Oder?
Nein, wie lange, also wie viele Jahre machst du die Hühnerhaltung jetzt schon?
Wir sind jetzt in der 4. Saison.
Und wie ist dein Gefühl zum Grünland? Was verändert sich da?
Es wird einfach richtig, richtig dick, der Bestand. Also das ist ein richtig massiver Unterschied zu wie wir angefangen haben. Die Graspflanzen sind einfach so, so gesund. Die wachsen ja über meinen Kopf. Die sind wirklich, die sind gut am Gange. Also das ist ordentlich Photosynthese und wird viel Kohlenstoff im Boden gespeichert. Und ja, die letzte 4 Jahre hat sich die Weide enorm entwickelt. Das ist schon, also meine Nachbar, weil dieses Jahr war ja Hühnergrippe und wir hatten 2,5 Monate Stallpflicht, könnten die Hühner nicht so bewegen, wie wir gerne möchten. Und das heißt, wir hatten sehr viel Gras, was irgendwie weg musste. Ein Nachbar hat eine Fläche für mich gemäht und hat da ein Heu von gemacht. Und der war unglaublich erstaunt, was da rauskam aus dieser kleinen Fläche. Da, ja, war schon interessant.
Also es hieß wirklich Veränderungen im Bestand und auch ein deutlich besseres Wachstum. Wahrscheinlich auch in den Trockenzeiten. Letztes Jahr hatten wir ja auch wieder so eine lange Trockenheit, auch einen deutlichen Unterschied zu den Nachbarflächen.
Genau. Ja, selbst im ersten Jahr, 2018 war mein erstes Jahr, kennen vielleicht noch ein paar von uns, war ziemlich trocken. Ich glaube, es hat 4 Monate hier nicht geregnet und es sah auch so aus auf der Weide, aber es ist sehr, sehr, sehr lange immer nachgewachsen, weil die Hühner haben richtig eine dicke Mulchschicht von diesem abgestorbenen Gras hinterlassen und das hat alles, was an Feuchtigkeit noch da war, irgendwie im Boden so lange wie möglich gespeichert. Und da war schon ein großer Vergleich zum Beispiel die Nachbarflächen, die einfach abgemäht würden. Und mittlerweile entwickeln sich noch besser und besser. Also es wäre schon interessant zu sehen, was passiert, wenn noch so ein trockenes Jahr kommen würde.
Ja, cool. Wie haben sich deine Bäume, und du hast ja im ersten Jahr, glaube ich, auch ein bisschen was, die Streuobstwiese ein bisschen aufgefrischt, beziehungsweise in Richtung Agroforst noch was gemacht. Wie entwickeln die sich?
Ja, sieht alles ganz gut aus. Also ein paar Sachen habe ich dann, ich habe viel im ersten Jahr gepflanzt, 2018. Da hat es nicht alles überlebt, sagen wir es mal so. Aber das, was sich durchgesetzt hat, das sieht mittlerweile schon richtig gut aus. Die Haselnüsse fängen an. Letztes Jahr hatten wir schon eine kleine Ernte. Wir haben auch viele Beeren und ja, entwickelt sich alles ganz gut. Wir haben auch viele neue Bäume gepflanzt, ein paar neue Äpfeln und Birnen und solche Sachen und die sind auch alle ganz gesund. Sieht cool aus.
Du hast jetzt eben schon gesagt, du hast 300 Hühner aktuell. Vielleicht für die, die jetzt nicht so genau wissen, was du machst oder in welcher Größenordnung du arbeitest, du kannst ja mal so ein paar Kennzahlen einfach geben. Also wie lange machst du das Market Garden Ding schon und wie viele, also wenn du machst Gemüsekisten-Abo, ne? So für, genau. Für eine Saison jeweils. Wie viele Gemüse-Abos machst du denn?
Wir sind 2018, das war unsere erste Saison, auch mit Hühner und mit Market Garden. Damals sind wir noch klein angefangen mit 40 Kisten und wir hatten auch einen Hofladen. Nebenbei haben wir auch ein bisschen da verkauft. Ich würde sagen, so ungefähr 60% geht über die Kisten und 40 über den Hofladen. Mittlerweile haben wir 100 Kisten, 100 Abos und auch noch den Hofladen. Und ja, der Kundenstamm hat sich gut entwickelt auf jeden Fall. Ja, noch in, also Größe, wir haben, unser Market Garden ist mittlerweile knapp unter einem halben Hektar.
Wow.
Das ist nicht alles so richtig intensiv. Also ich mache auch ein bisschen Kürbis und solche Sachen. Aber genau, dieses Jahr haben wir wieder ordentlich vergrößert, weil die Nachfrage einfach so groß ist. Ja.
Und die Eier, die vermarktet ihr auch sowohl im Hofladen als auch über die Abokisten?
Genau.
Oder ist das
Die Kunden haben die Auswahl, die können entweder eine kleine Kiste für 17 Euro pro Woche oder eine große Kiste 27 Euro pro Woche nehmen. Und dann können sie die zusätzlich entweder 6 oder 10 Eier oder auch mehr, wenn sie wollen, jede Woche mit dazu kriegen. Dann ja, viel über den Hofladen. Und wir haben so einen Selbstbedienungsstand vom Gewächshaus stehen mit einem Kühlschrank, wo die Leute einfach immer Eier holen können und das funktioniert auch sehr gut.
Darf man Eier denn kühlen in Deutschland? Ist auch so.
Die müssen zwischen 18 und 5 Grad haben. Also es liegt daran, wie cool der Kühlschrank wird.
Okay, also es darf nicht zu kühl sein, ne?
Nicht zu kühl, aber auch nicht zu warm. Also im Winter geht's, dann stehen ja einfach im Kühlschrank und es ist aus. Und wenn es zu kalt wird, dann muss man sie rausnehmen, aber im Sommer muss es schon ein bisschen runtergekühlt werden. Also da ist auch ein Thermostat drin. Da guckt man, dass es immer die richtige Temperatur hat.
Und würdest du sagen, wirklich die Hühnerhaltung ist etwas, was du machst, weil du da so richtig Bock drauf hast und weil du es gut findest, was mit dem Boden passiert? Also ist das ganzheitliche System oder ist es auch wirklich wirtschaftlich eine spannende Ergänzung, die sich lohnt?
Ja, lohnen tut es sich auf jeden Fall. Ich glaube, es passt einfach richtig gut ins System. Also ehrlich gesagt wollte ich am Anfang nur einen Market Garden machen. Ich war für den Sommer in Ridgedale bei Richard Perkins und habe da viel gelernt und auch viel mit den Hühnern gemacht und danach zurückgekommen mit einem Businessplan, hat angefangen, irgendwie ein Stück Land zu suchen. Und dann ist dieser Hof entstanden, das würde dann so ein Familienprojekt von die Familie von Anna, also ihre Eltern helfen viel mit und sie und ja auch größere Familie. Aber wo war ich gerade? Worüber haben wir geredet?
Entschuldigung. Die Wirtschaftlichkeit.
Ach, Wirtschaftlichkeit.
Die Inhaltung, ja.
Genau. Wir haben das Hof zusammen angefangen sozusagen. Und das Hof hatte ja genug Land für den Market Garden, aber das hatte auch noch 1,5 Hektar Grünland. Und das ist ja ein bisschen viel für den Market Garden. Da habe ich gedacht, was passt da gut rein? Was kann ich damit machen? Was ja den Boden aufbauend und finde ich sehr spannend, irgendwie gut auszunutzen, diese Fläche und das meiste runterzuholen, was ich kann. Nebenbei auch die Ökosysteme da verbessern. Und da fand ich, Hühner passten sich einfach perfekt in die Lücke sozusagen. Und nicht nur das, sondern die sind auf jeden Fall auch wirtschaftlich. Die Gewinnspanne liegt bei 60% oder so. Ist ganz eigentlich ganz gut. Und vor allem, also wenn man es vergleicht mit was man für eine Arbeitsstunde rauskriegt in den Market Garden und mit Hühnerhaltung, ist Hühnerhaltung, glaube ich, über das Doppelte von Stunden her oder mehr wahrscheinlich.
Aber du hast auch einfach ein gutes Konzept mit dem Stall, der effizient ist, ne, und der so viele Hühner auch beherbergen kann. Also das ist auch schon wichtig, ne? Also wenn man jetzt schaut, wie effizient, wie wirtschaftlich ist die Hühnerhaltung, dass man da, also ich glaube, da bist du auch einfach ganz gut aufgestellt mit dem, was du dir da aufgebaut hast.
Ja.
Hast du dich mit dem Stall an den Stellen von Perkins auch orientiert?
Also meins ist auf jeden Fall besser als Perkins. ich habe seins auch lange benutzt, also als ich da war. Die große Unterschied ist einfach die Eier. Legenester und wie man die Eier sammelt. Und das geht bei mir einfach viel einfacher und viel schneller. Und ja, wie du sagst, Effizienz ist ganz wichtig. Man hat ja genug im Garten zu tun, man will nicht zu viel Zeit noch bei den Hühner verbringen. Ich meine, das ist auch schön, aber es muss schnell gehen, muss effizient gehen. Und ich glaube, da ist unsere Hühnermobil sehr gut. Wir haben das, also ich habe das zusammengebaut mit Albert. Albert habe ich in Ridsdale kennengelernt und das haben wir so ein bisschen basiert auf der, es gibt ein Modell Hühnermobile aus Australien, Chicken Caravan heißt er, und da haben wir uns dran orientiert. Aber der Chicken Caravan kostet ja, ich glaube, über 20.000 Euro und unser haben wir für 3.000 ungefähr Materialkosten gebaut, also deutlicher Unterschied.
Ja, das ist ein Riesenpunkt, ne? Wenn wir jetzt so sich ein Hühnermobil kauft, dann muss es wirklich alles passen, dann muss die Legeleistung optimal sein, sonst hat man da echt Schwierigkeiten. Genau, in Deutschland kriegst du, glaube ich, für 20.000 noch keins, selbst die kleinen sind deutlich teurer. Und das in Eigenleistung mit der Kreativität dann selber bauen mit 3.000 und Lebenszeit, ist der Druck natürlich ein ganz anderer.
Ja, definitiv. Ja, ich habe versucht am Anfang so kosteneffizient, kostengünstig wie möglich alles aufzubauen. Und genau, ich glaube, für die Hühner insgesamt habe ich knapp über 5.000 investiert für Hühnermobil, Netze, Gerät und solche Sachen, alles zusammen, Futter an die Hühner kaufen, das erste Mal. Ja, also es ist nicht viel, wenn man es selber macht.
Ist sicher auch ein großer Vorteil, dass du dann über den Market Garden einfach den Vertrieb halt auch schon hast.
Ja, genau. Ja,
ich kann mir vorstellen, jemand, der sich so ein Hühnermobil kauft, vielleicht um als Ergänzung zum bestehenden landwirtschaftlichen Betrieb, der dann sagt, das müssen da aber halt auch 300 Hühner rein und dann muss auch dadurch das Geld wieder reinkommen. Wenn der Betrieb noch keine bestehende Direktvermarktung hat, ne, dann, und die Eier sind plötzlich da, dann kann es unter Umständen auch...
Die hören auch nicht auf. Die kommen immer weiter. Jeden Tag kommen mehr.
Ja. Also dann braucht man eben auch einen guten, stabilen Absatzweg dafür. Ne?
Genau. Ja, wir haben auch ein bisschen kleiner angefangen. Also das erste Jahr hatten wir 150 Hühner. Wollen erstmal sicher sein, dass wir die ganze Eier loswerden können natürlich. Und haben uns dann dieses Jahr ein bisschen aufgebaut mit der Kundenstamm sozusagen. Ja, aber was auch ganz schön ist, ist im Winter, wenn es nicht viel gibt, die Eier gehen immer noch. Und die Kunden bleiben dann so ein bisschen, also du bleibst im Kopf von den Kunden, weil ja, die essen immer noch deine Eier. Und dann, wenn es dann wieder losgeht im Frühling, man wieder den Hofladen öffnet, dann, ja, die Kunden sind noch sehr gut erreichbar, weil die kennen dich noch.
Das ist ein ziemlich wichtiger Punkt, glaube ich, weil gerade für die saisonale Kiste, gleich die Frage noch, wie lang geht denn deine Saison? Aber dieser Punkt, ne, wenn ich 2-3 Monate nicht mehr am Kunden bin und er jeden Tag oder jede Woche, besser gesagt, was von mir kriegt, ihn dann wieder zu holen, wieder zu kriegen. Guter Punkt mit den Eiern, dass ich so da eben im, wie hast du gesagt, du bist noch im Kopf.
Genau. Du wirst nicht vergessen so schnell. Ja. Also ja, unsere Saison, wir haben 26 Wochen, machen wir die Abokisten. Und dann haben wir den Hofladen so von Mitte April letztes Jahr bis 23. Dezember auf. also länger als die Kisten. Dann, wenn es einfach nicht genug mehr im Garten gibt für die Kisten, kommen die Kistenkunden meistens auch dann einfach zum Hofladen. Genau. Ja, und die Eier vermarkten wir dann einfach das ganze Jahr. Dann haben wir so einen Abholpunkt in Nachbarstadt, wo wir dann hingehen. Und wenn es dann noch ein bisschen Gemüse aus dem Garten gibt, Feldsalat, solche Sachen im Winter, das bringe ich dann auch mit. Genau. Weil dann, da würde es sich auch nicht so richtig lohnen, einen Hofladen für zu öffnen oder noch weiter Abokisten rauszugeben. Aber wenn man dann eh die Absatz für die Eier hat, kann man auch ein paar Tüten Salat mitbringen und die Kunden freuen sich.
Urs, du warst ja bei Jasper und hast ja auch die Hühner und das selbstgebaute Hühnermobil angeschaut. Ne? Mhm. Was ist dir da so besonders hängen geblieben?
Also diese mit der sehr intensiven Rotation, das ist auf jeden Fall was nicht so viele machen, weil eben dieses Hühnermobil von Jasper ja eben, wie er schon sagt, sehr wendig oder sehr einfach zu versetzen ist. Und je nachdem, was für ein Modell man jetzt von der Stange kauft, die sind teilweise doch ganz schön aufwendig. Also vor allem, wenn es dann in die größeren Größen geht, wo Stallplatz zu, also Kosten pro Stallplatz natürlich deutlich geringer sind wie jetzt so ein 150er Weiland oder ein 200er, werden oft nicht in der Regelmäßigkeit bewegt. Und das mit dem doch sehr simplen Eiersammelband ist natürlich auch ziemlich nice.
Mhm. Ja, ich finde es sehr, sehr wichtig, dass die Hühner ja regelmäßig umgesetzt werden. Ich meine, wenn man manchmal unter so ein Hühnermobil guckt, da irgendwo rumsteht, ist es sehr oft einfach komplett toter Boden. Also die Hühner sind ganz schön ineffizient und nach einer Woche machen die schon eine Fläche ziemlich kaputt. Also das finde ich so wichtig, dass sie wirklich alle maximal 3 Tage umgesetzt werden. Und man sieht es im Boden einfach, was da passiert, ist schon bemerkenswert.
Ja, das ist eben ein Riesenpunkt, weil eben die viele, die jetzt gerade, also es ist ja sehr populär geworden, Freilandhühnerhaltung, die Mobile stehen mittlerweile überall rum, aber eben man sieht dann vor allem auch, wenn es ein bisschen trockener wird, oft dann sind es so braune Wüsten, weil die Hühner einfach so lang da sind und es gibt diesen Punkt, sie fördern und dann kippt irgendwann und dann machen sie eigentlich mehr Schaden. Und ein nicht zu unterschätzender Punkt ist, finde ich, bei dir werden die Nährstoffe, die da lassen, weil ich meine, es ist ja faktisch ein Import, du kaufst das Futter zu, das heißt, genau, da werden Nährstoffe in den Betrieb importiert. Und die werden bei dir halt sofort wieder in Biomasse umgewandelt, wohingegen sie jetzt auf so einer kahlen Fläche eher verloren gehen.
Genau, dann geht es schnell ins Grundwasser. Ja, das ist ein wichtiger Punkt. Die ganzen Nährstoffe, die werden alle ja benutzt und die werden richtig dickes Wachstum und das wird dann wieder irgendwann zum Boden gemacht und so ist das richtig, richtig schnell bodenaufbauend und ja, Kohlenstoff speichernd. Und ich finde das ein sehr, sehr wichtiges Thema. Ich habe auch viele Kunden, die sagen, ja, man kennt das schon, ein Hühnermobil, das haben ja jeder und dann muss ich immer erklären, ja, bei mir ist es ja ein bisschen anders. Bei mir werden sie regelmäßig umgesetzt und bla bla bla, ganze Geschichte. Und dadurch hat man dann auch natürlich viel gesundere Hühner, weil sie ein sehr wechselhaftes Diät haben. Die können Grünes picken, die können die ganze Zeit Insekten oder Wühlmäuse essen, worauf sie lustig sind. Und ja, die können ihr natürliches Verhalten ausüben. Und das merkt man, die Hühner sind einfach sehr gesund. Die Eier sind Spitzenqualität. Ja. Das merken die Kunden dann auch.
Welche Tipps würdest du denn jemandem geben, der vielleicht einen Market Garden hat und überlegt, ja, auch Hühnerhaltung zu integrieren? Vielleicht erstmal in einem kleineren Maßstab. Aber was würdest du sagen, ist vom Start weg auf jeden Fall wichtig?
Für mich war es ein Silo zu kaufen, also dass ich große Mengen an Futter bestellen kann, weil wenn ich 25 Kilo Säcke kaufe, wird es ganz schnell sehr teuer. Ich glaube, man kann ungefähr 50% sparen an Futter, wenn man ein Silo kauft. Ich habe eins für 150 Euro auf eBay gefunden und das hat sich schon in die erste Futterlieferung herausbezahlt. Das war für mich sehr wichtig und ja, eben auch einfach eigene Stall bauen. Da ist es wichtig, die wie heißt das? Die Regulation zu beachten.
Die Auflagen.
Genau, weil, ja, wenn man selber einen Stall baut, ist es wichtig, die Auflagen gut zu beachten und das richtig zu bauen, muss ja alles nachher abgenommen werden. Ja. Aber es ist machbar.
Hast du da einen Tipp, wo man sich informieren kann? Ist ja oft gar nicht so einfach herauszufinden, was die Auflagen überhaupt sind. Wen kann man da fragen?
Also beim Stadt muss man die Hühner anmelden und dann kommt der Veterinäramt raus und kontrolliert das. Und ich würde sagen, wenn man einen Plan hat und eine Idee hat, ich will das bauen, dann geht auch zur zuständigen Amt und zeigt ihnen das und sage, ist das in Ordnung, kann ich das so bauen oder muss ich irgendwas ändern? Und dann ist man auf jeden Fall auf die sichere Seite.
Ja, ist ein guter Tipp. Bevor man dann viel Mühe investiert und am Ende stellt sich dann raus, dass man es hätte anders machen müssen.
Ganz genau. Das habe ich auch ein bisschen gehabt am Anfang. Also ich musste schon ein paar Sachen ändern, aber ja, es hat geklappt.
Und du hast dich bewusst gegen eine Biozertifizierung entschieden, wenn ich es noch richtig weiß, weil die Auflagen deutlich höher sind und deine Tiere ja eigentlich die ganze Zeit draußen sind, außer wenn sie schlafen.
Ganz genau. Also ja, eine Biozertifizierung, da dürfte man dann weniger Hühner pro Quadratmeter. Und da für diesen Quadratmeterzahl nehmen sie nur den Stall und der Scharraum, die nehmen gar nicht den Auslauf damit, das wird nicht berücksichtigt. Und für mich ist das Quatsch, ehrlich gesagt, weil, ja, wie du sagst, die Hühner sind beim Sonnenaufgang, gehen sie raus, die sind die ganze Tag draußen und gehen nur zum Eierlegen oder zum Schlafen im Wagen oder zum Trinken. Und ja, genau, also die haben dann die entsprechenden Quadratmeter. Das ist nur anders. Ja, die Verordnungen sind halt alle an industrielle Landwirtschaft ausgerichtet und das ist ein sehr, sehr großes Thema, diese mobile Hühnerhaltung. Und da, ja, da muss noch viel passieren, auflagentechnisch, weil ich glaube, das ist nicht so, ja, korrekt, wie das alles gemacht wird.
Also aber das Schöne ist ja, dass das Kunden, die zu dir auf den Hof kommen, dass die ja sehen können, wie die Hühner da leben.
Ganz genau.
So. Dann brauchen die keinen Siegel unbedingt, weil sie sehen es ja mit eigenen Augen.
Ja, das sehe ich auch so. Ich meine, ich hatte am Anfang auch einen Spargelbetrieb gepachtet für die ersten 2 Jahre und das war biozertifiziert. Und dann habe ich auch lange überlegt, zertifiziere ich alles. Dann hatte ich auch schon ein paar Prüfungen und solche Sachen. Und ich habe mit denen gesprochen und meine Ideen geteilt sozusagen und erklärt, wie ich das mache, warum ich das so mache. Und die fanden das alle super, aber haben gesagt, ja, aber es passt nicht so richtig in unsere Auflagen. Und dann habe ich gesagt, ja, aber warum? Du siehst doch, dass es Sinn macht. Du siehst, dass die Hühner glücklich und gesund und dass es denen gut geht. Ja, aber. Und dann habe ich ziemlich schnell gedacht, ja, da habe ich keinen Bock drauf. Warum soll ich da teures Geld jedes Jahr für bezahlen, und ich habe eigentlich nicht viel davon. Wie du gerade sagst, Linus, die Kunden kommen zum Hof, die sehen die Hühner, die sehen den Garten. Die meisten sind schon auf dem Tag der offenen Tür gewesen. Die haben Führungen mitgemacht, ich habe alles erklärt. Dann brauche ich keine Zertifizierung. Ja, Kunden zertifiziert, sozusagen. Ja. Ich habe noch keine Kunde gehabt, der gefragt hat, wo ist deine Zertifizierung? Noch nicht einmal in 4 Jahre.
Ja. Hatte ich auch noch nicht.
Also ich meine, natürlich ist, ich sage nicht, dass das blöd ist, sich zu zertifizieren. Wenn ich einen großen Hof habe und, keine Ahnung, 5 Hektar Möhren mache, dann brauche ich so eine Zertifizierung, um die loszuwerden. Ist ja klar, aber wenn ich alles direkt vermarkte, man hat selber den Kontakt mit den Kunden, ja, braucht man es nicht mehr.
Ja, das ist so ein Biosiegel ersetzt ja eigentlich das Vertrauen oder die Transparenz, die man halt automatisch hat, wenn man zum Produzenten geht und den Produzenten sieht und den Produktionsstandort sieht.
Ja, ganz genau.
Und wenn man das halt nicht haben kann, weil der Betrieb zu groß ist oder halt auch woanders hin verkauft, wo es das dann nicht mehr gibt, so Auge in Auge, ja, dann ist das eigentlich ja so der Ersatz dafür, so ein Siegel, dass man trotzdem halt ein bisschen Vertrauen ins Produkt und in den Anbau haben kann. Hast du das jetzt mal ganz weit ausgeholt? Hast du das eigentlich gelernt irgendwie? Kommst du aus der Landwirtschaft? Oder hast du dich da, wie viele, so leidenschaftlich wie für begeistert und hast dann angefangen, dich auszutoben in dem Bereich?
Gelernt habe ich es nicht, aber ich bin auf dem Camp Hill aufgewachsen in Nordirland und da hatten wir einen großen, ja, relativ großen Bauernhof, Kühe, Schweine, Hühner, Garten, das war alles biodynamisch. Und also da habe ich schon meine Kindheit verbracht, viel auf dem Hof und habe da viel mitgemacht, aber ich dachte ehrlich gesagt nie, dass ich Landwirt werden würde. Bis ich dann Permakultur und dadurch dann regenerative Landwirtschaft kennengelernt habe. Und da hat es alles irgendwie Klick gemacht. Also mit dem biodynamisch fand ich, ja, ist interessant, aber es hat einfach nicht so zu mir gepasst. Ich fand das, ich könnte es nicht so richtig begreifen mit meinem Kopf. Und wenn ich dann dadurch Permakultur und regenerative Landwirtschaft kennengelernt habe, das hat alles Klick gemacht, dann hat es alles Sinn gemacht und dann, ja, war es schon relativ schnell klar, dass ich sowas gerne machen möchte.
Klasse.
Und warst du dann auf Betrieben, die du dir angeschaut hast, gesagt, bei Richard warst du, hast du noch mehr Praktikas gemacht oder hast du einfach da ein paar Monate gearbeitet und dich dann selbstständig gemacht?
Ja, wie die meisten habe ich erstmal ein paar YouTube-Videos und Bücher durchgemacht. Und dann, als es mir klar wurde, das würde ich gerne machen, dann habe ich diesen Internship in Ridgedale gemacht. Und da habe ich, ja, unglaublich viel gelernt. Also das war schon sehr, sehr krasse Zeit, diesen Sommer. Und als ich zurückkam, hatte ich schon einen Businessplan fertig und hat schon im Kopf, was ich machen möchte, und dann ging es eigentlich ziemlich direkt los.
Ich glaube, neben dem Fachlichen, da ist wahrscheinlich viel so auf den Weg auch gekommen mit Lernen beim Tun. Aber was ich bei dir sehr stark wahrnehme, ist dieser unternehmerische Aspekt. Ja, wenn du sagst, okay, da hatte ich schon einen Businessplan, und wusste, was ich tun will, und ne, sehr straight da einfach diesen unternehmerischen Aspekt mit reinbringst, den es halt braucht als selbstständige Menschen im Market Garden, egal was wir selbstständig tun, aber es ist ja eben da auch notwendig, eben diesen unternehmerischen Drive mitzubringen.
Ja, genau. Also das ist, was ich am meisten von Ridgedale mitgenommen habe. Diese ganze Planung, diese unternehmische Seite, weil das war nicht so meine Stärke. Ich hatte eine Idee, ich wusste, was ich machen wollte. Ich hatte keine Ahnung, wie ich das machen sollte. Und darum bin ich auch nach Ridgedale gegangen, weil das ist meiner Meinung nach, was Ridgedale am besten teilt, ist diese, wie kann ich es aufbauen, wie kann ich es planen, wie kann es dann auch ökonomisch Sinn machen. Ja.
Hattest du von Anfang an die Idee, auch einen Hofladen aufzumachen?
Nee, ehrlich gesagt nicht. Am Anfang war erst die Idee, Kisten zu machen. Und das war es eigentlich. Und dann kam der Schwager. Genau, also am Anfang war die Idee nur, kleine Gemüsegarten und Abos anbieten. Aber wie gesagt, dann haben wir zusammen, also ich habe zusammen mit Annas Vater für ein Stück Land gesucht und dann haben wir diesen wunderschönen alten Bauernhof gefunden, relativ schnell, was im Dorf, wo Anna aufgewachsen ist, war und wo die Eltern noch wohnen. Und dann haben wir uns entschieden, das als Familienprojekt dann anzugehen. Also Karl-Heinz, Annas Vater, ist dann, macht die ganze Renovation von den Gebäuden. Und Anna und ich machen dann den Hof. Und Karl-Heinz kommt von großen Unternehmenwelt. Der hat Landmaschinen verkauft, war Geschäftsführer von verschiedenen Firmen. Und da kam natürlich aus der großen industriellen Landwirtschaft und glaubte nicht so richtig, dass ich von meinem kleinen Garten leben könnte. Und der hat gesagt, okay, wir können das machen, aber nur, wenn wir, da war zurzeit dann auch diesen Spargelbetrieb im Dorf, was keiner machen wollte, beziehungsweise der Bauer, der es aufgebaut hat, ist gestorben. Und dann hat es ein anderer 2 Jahre gemacht, der hat es auf Bio umgestellt und nach 2 Jahren wollte er auch nicht mehr. Und dieser Betrieb gehörte zu Annas beste Freundins Familie. Also alles ziemlich eng verwickelt. Und die haben gesagt, Mensch, du willst einen Hof aufbauen, willst du nicht auch den Spargel übernehmen? Ich so, nicht so richtig, aber na gut. Und Karl-Heinz hat dann gesagt, wir machen das als Projekt, aber nur, wenn wir dann den Spargel auch übernehmen. Dann habe ich gesagt, na gut, dann müssen wir dann auch den Spargel machen. Und im Spargel war dann ein entstandener Hofladen mit einem Kundenstamm, alles drum und dran. Und so sind wir dann zum Hofladen gekommen. Es war einfach da. Die Leute kamen, stellten die Gemüse in die Regale und es ging weg. Und dann haben wir gedacht, ja, also es ergänzt sich eigentlich sehr gut zum Abo. Ein Abo kannst du die Sachen reinpacken, die es gerade viel von gibt oder die weg müssen oder ja, wie es so ist. Und im Hofladen kannst du alles anderes verkaufen. Und es gibt auch viele Kunden, die wollen sich nicht so eine Abo kaufen, weil sie sagen, ich möchte mich selber gerne aussuchen, was ich esse. Ist auch völlig in Ordnung. Finde ich cool, wenn sie das machen möchten. Und dadurch, ich meine, im Hofladen sind die Sachen dann natürlich auch ein bisschen teurer, als ein Abo erhältlich sein würde. Also verdient man auch ein bisschen mehr an den Produkten und ja, ich finde, es passt eigentlich ganz gut zusammen.
Hast du auch mal die Sorge gehabt, dass über das mit dem Hofladen, wenn der so ein umfangreiches Sortiment hat und so, dass du damit langfristig Kistenkunden verlierst, weil dann viele sich erst gar nicht binden wollen mit einem Abo?
Nee, nicht so richtig. Ehrlich gesagt, also die Erfahrung haben wir auf jeden Fall noch nicht gemacht. Es gibt viele Leute, die finden die Idee einfach super von so einer Kiste. Und ich meine, wir haben im Moment, glaube ich, eine Warteliste von 40 Leuten, die gerne eine Kiste haben möchten. Also da mache ich mich ehrlich gesagt keine große Sorgen. Es gibt die, die es gerne machen möchten und es gibt die, die gerne im Laden einkaufen. Und das vermischt sich eigentlich sehr gut.
Was habt ihr für Öffnungszeiten im Hofladen?
Mittwochs von 9 bis 12 und von 16 bis 18 Uhr und samstags 9 bis 12. So sind nicht so viele Stunden, 8 Stunden der Woche.
Aber heißt das dann, ist dann auch jemand von euch dann immer vor Ort und verkauft da? Oder ja. Ist das Selbstbedienung?
Nee, also das macht im Moment meistens Anna, die ist im Hofladen und verkauft. Und die Kistenkunden können dann auch zum Hofladen kommen und die Kisten abholen. Und was da natürlich auch sehr cool ist, wir haben ja eine Tauschkiste, wenn sie irgendwas nicht mögen, dann kannst du es austauschen. Aber es gibt auch viele Kunden, die holen eine Kiste, aber die möchten auch noch ein paar extra Sachen und kaufen dann auch noch ein bisschen was dazu im Hofladen.
Genau. Mhm, super.
Habt ihr, ich fand es ja so schön, als ich letztes Jahr da war, da hattet ihr ja, also da gab es diesen Ladenladen noch nicht, der war ja gerade erst im Bau und ihr hattet diesen richtig schönen Stand im Garten. Habt ihr den beibehalten oder seid ihr jetzt in den Laden gezogen?
Das ist eigentlich unsere Waschstation. Das war nicht so ganz praktisch, aber jetzt im Laden. Also unser neuer Hofladen ist fertig, hat Karl-Heinz gebaut, Das war ein alter Schweinestall und das ist richtig, richtig schön geworden. Da sind wir jetzt drin und das, ja, das hilft. Also das macht die ganze Prozesse einfach sehr viel besser. Es fließt alles viel leichter. Im Garten war es schon ein bisschen stressig und man hatte nicht genug Platz, um alles aufzustellen. Aber es war irgendwie auch natürlich sehr schön, weil die Kunden sind dann alle im Garten reingekommen und haben erstmal die Beeten bewundert und dann haben ihre Kiste oder ihre Gemüse gekauft. Genau, das war auch schön. Aber mittlerweile sind wir jetzt im Laden.
Verkauft ihr im Hofladen also euer Gemüse und Eier? Also nur in Anführungszeichen nur eure Sachen? Oder habt ihr da auch Kooperationen und verkauft noch ganz andere Produkte von anderen Leuten mit?
Jetzt, dass wir den richtigen großen Laden haben, sind wir am Überlegen, was wir noch ins Sortiment reinnehmen können. Im Moment haben wir einen Imker, der 4 Völker auf dem Hof hat und sein Honig, also das Honig, was eigentlich dann auch vom Hof kommt, das verkaufen wir. Wir haben Kooperationen mit einem Biolandbetrieb in die Nähe von uns und da kriegen wir Kartoffeln und ein paar andere Sachen manchmal auch. Im Winter dann ein paar Lagersachen, Möhren und solche Dinge. Die können wir einfach nicht genug anbauen. Das würde nicht über den Winter reichen. Aber wir sind im Moment am Überlegen, ob wir noch ein paar andere Sachen mit ins Sortiment nehmen. Mhm.
Den Spargel nicht mit reingenommen.
Nee. Ich habe keinen Bock mehr auf Spargel. Oh Mann, schlechte Zeug. Also, nee. Also ein bisschen grünen Spargel haben wir jetzt im Garten angebaut. Also dieses Jahr haben wir noch nur für uns geerntet, könnte man nur zwei Wochen ernten. Aber in 2 Jahren ist es soweit, dann haben wir ein bisschen grünen Spargel. Aber diese weiße Spargel, was da, oh, das ist, ich glaube, das schlimmste Landwirtschaft, was es gibt, weiße Spargel anzubauen. Ich kann mir nicht vorstellen, was schlimmer ist. Also vom Bodenbearbeitung her. Der Boden wird so krass bearbeitet und dann einfach ein Meer von Plastik und dieser weiße Spargel ist nichts Gutes. Ich meine, der grüne Spargel schmeckt eh besser, meiner Meinung nach. Ja.
Habt ihr bei eurem Hofverkauf von Anfang an diese umfangreichen Öffnungszeiten gehabt und dann auch mit jemandem, der da verkauft? Oder habt ihr vielleicht angefangen mit Vertrauenskasse und so?
Ja, wie gesagt, wir sind angefangen mit einem Spargelhofladen damals. Also
ach, stimmt,
Spargelbetrieb hatten wir auch. Ja, ja. Also da waren 5 Leute teilweise im Hofladen am Arbeiten, Spargel schälen und verkaufen und alles drum dran. Ja. Da war schon ein großes Team für den Spargel. Ich glaube, 20, 25 Angestellte. Also da fing es mit an sozusagen im April mit der Spargel. Dann kam langsam Stück für Stück Gemüse rein. Und als der Spargelsaison dann zu Ende ging, dann haben wir gedacht, machen wir einfach weiter 2-mal eine Woche auf. Und das habe ich am Anfang dann immer gemacht und mittlerweile, also Anna hat studiert in die Zeit, hat natürlich aber auch noch sehr viel mitgeholfen, aber mittlerweile ist sie dann auch jetzt auf dem Hof und arbeitet viel, also die macht viel ganze Verkauf, Kundenkontakt, da ist sie sehr, sehr gut drin, macht sie wirklich super und Verkauf macht sie auch richtig, richtig toll. Und dann kann ich mich im Garten konzentrieren, was ich am liebsten mache.
Zu wie viel Zeit er jetzt insgesamt?
Im Moment sind wir zu viert auf dem Hof.
Also die im Garten arbeiten und laden und also im landwirtschaftlichen Bereich? Hm?
Alles zusammen, inklusive Verkauf.
Ja. Ja. Hast du jetzt jemand Festes oder wie machst du es gerade? Weil letztes Jahr war noch Praktikant, wo dann irgendwie nicht mehr so und hin und her.
Ja, im Moment haben wir noch Praktik. Ich suche einen Gärtner. Also wenn irgendwer das hier hört und denkt, ich will gerne in Market Garden arbeiten, Ich suche einen guten, motivierten Gärtner, aber habe ich noch nicht gefunden. Im Moment haben wir noch Praktikanten. Finde ich auch sehr schön. Ich meine, so habe ich es auch gelernt und das ist sehr, sehr wertvoll. Aber als der Betrieb entwickelt sich und wir auch und wir merken, wir möchten auch ein bisschen mehr Sicherheit und vielleicht auch mal ein Wochenende weg irgendwann. Und da wäre es schon, glaube ich, haben wir uns entschieden, Richtung angestellte Gärtner zu gehen. Mhm. Aber noch keins gefunden.
Ja, ich glaube, ihr wärt auch ein cooler Betrieb, wenn wir dann mal sowas wie eine Market Garden Ausbildung haben. Also nicht nur Praktikanten, die mal für 2 Monate da sind, sondern wirklich mal so ein Azubi für 2 Jahre oder so. Dass man das eben dieses Einarbeiten und dass sich irgendwann auch, genau, eine Entlastung wird.
Das fand ich wirklich sehr cool, ja, wenn es sowas geben würde. Mal gucken. Ja, ich glaube, eine Kombination ist auch ganz cool. Die Vielfalt macht es immer. Also nehm gerne auch ein paar Rufer ab und zu und Praktikanten und man lernt natürlich auch sehr viele spannende Leute kennen und es macht auch sehr oft viel Spaß. Aber wie gesagt, wir möchten auch diese Sicherheit irgendwann mal haben. Ja.
Was gibt es denn für Möglichkeiten, wenn man bei dir mal reinschauen will? Oder gibt es da Möglichkeiten? Du hast jetzt schon gesagt, vielleicht Roofing oder auch ein Praktikum. Also wenn jetzt jemand total dafür brennt und sagt, das klingt so cool, was du da machst, was ihr da macht, da würde ich gerne mal reinschnuppern und vielleicht auch mal mitarbeiten. Oder nur mal gucken, also du hast mal auch mal Tag der offenen Tür erwähnt eben. Was gibt es für Möglichkeiten, mal live vor Ort zu schauen, wie das aussieht, von dem du da erzählt hast?
Entschuldigung. Wir haben die ersten 2 Jahre viel mit Tag der offenen Tür gemacht und das finde ich auch sehr spannend und macht richtig Spaß. Der erste war verrückt. Also ich weiß nicht, wie viele Leute da waren, aber die Schätzungen gehen zwischen 500.000 an. Das war richtig, richtig krass. Also das haben wir nicht erwartet. Ein Freund von mir war da aus Holland. Ich habe als Koch gearbeitet in Holland und mein Chef, damaliger Chef, ist gekommen und hat richtig, richtig schön gekocht für uns mit unseren Produkten für den Tag der offenen Tür. So kleinen Snacks gemacht, so rote Beeten, Carpaccio und viele kleine coole Sachen. Dann haben wir den ganzen Tag Führung gehabt. Meine Familie aus Irland war da, die haben Schminken gemacht und wir hatten in Hupfburg so ein bisschen als Familienfest ausgerichtet. Und das war wirklich ein riesiger Erfolg von den Leuten, die gekommen sind. Und ich habe dann einfach den ganzen Tag Führung gemacht. Anna hat das Ganze sozusagen geleitet im Hintergrund und da sind so viele begeisterte Leute dann zu uns gekommen und ja, haben erstmal unsere Konzept kennengelernt und dadurch haben wir dann auch viele Kisten auch dann wieder verkauft. Also einen offenen Tag der offenen Tour ist irgendwas, was ich richtig, richtig gerne mache. Aber leider, letztes Jahr ging das nicht so gut. Mal gucken, ob es dieses Jahr wieder irgendwie machbar ist. Dann würde ich sagen, können Leute einfach dazu kommen. Roofing, Praktikant, da haben wir manchmal auch noch Platz. Also es gibt schon auch große Nachfrage, aber manchmal haben wir da auch noch einen Platz frei. Und wir sind am Überlegen, ob wir jetzt, glaube ich, einmal im Monat so eine Führung und so ein bisschen größeren Verkauf samstags machen mit vielleicht, weiß ich nicht, Kaffeekuchen, ein bisschen was zu essen und Führung. Ja, da sind wir noch am Überlegen. Aber im Moment ist ja, weiß man nicht so richtig, was man alles machen darf und wie und was. Deswegen ist es ein bisschen schwierig. Genau, aber lieber nicht einfach vorbeikommen. Das machen leider auch sehr viele und man hat immer was zu tun. Kennt ihr beiden ja auch. auf dem Hof. Das hat man meistens sehr viel zu tun und dann kommen sehr oft regelmäßig Leute vorbei und denken, du hast gerade ein paar Stunden, um dir rumzuzeigen. Das ist meistens nicht der Fall. Ja.
Ja, das ist dann so schade, ne? Also man weiß dann, da hat jemand vielleicht echt 200 Kilometer hinter sich
gebracht. Genau. Also, genau. Dann ist es sehr schwierig, Nein zu sagen. Aber dann denke ich auch, man hat anrufen können oder eine E-Mail schicken können.
Ja, und man kann dem halt unmöglich gerecht werden. So.
Genau.
Ja, ich finde es ehrlich gesagt auch ein bisschen ich weiß nicht, eigentlich finde ich es fast schon unverschämt. Vor allem wenn eine Erwartung ist, dass man sich um den Menschen kümmert. Wenn ich jetzt vorbeikomme und einfach mal einen Blick in den Garten werfen will, ist das noch was anderes. Aber wenn ich dann, ja genau, also wie du schon sagst, wir haben immer relativ viel zu tun im Garten und da ist so 2 Stunden sich um jemanden zu kümmern oder auf jemanden einzugehen, ist schon... Genau, das fehlt dann halt. Also ich muss ehrlich gesagt sagen, dass ich auch immer sehr dankbar war, dass du dir die Zeit für mich genommen hast, wenn ich da war, abgesprochen da war.
Ja, genau. Ich versuche es immer, wenn ich es irgendwie reinplanen kann. Ich finde es sehr cool, wie viel Interesse für ein Thema da ist. Ich meine, als ich angefangen habe, 2017 das alles zu planen und aufzubauen, da kannte noch keiner das Wort Market Garden und regenerative Landwirtschaft auf jeden Fall nicht. Und da habe ich gedacht, ja, ist schon richtig cool, nur dass Leute Interesse zeigen. Mittlerweile ist das schon fast Mainstream geworden und Interesse wächst natürlich. Und ja, wie gesagt, ich nehme gerne Zeit, aber ich habe es leider nicht.
Ja, klar.
Ja, deshalb auch mega cool, dass du dir für uns jetzt hier heute die Zeit nimmst und mit uns darüber sprichst und vielleicht dadurch auch den Menschen es so ein bisschen näher gebracht werden kann. Es gibt genau. Videos noch von dir, von verschiedenen Menschen, die Videos gemacht haben. Da kriegt man ja auch schon mal einen ganz guten Eindruck und vielleicht auch die Einladung, wenn jetzt Menschen sagen, boah, ich habe voll Bock, es auch mal live zu sehen, kommt mir gerade, warum nicht eine Exkursion organisieren, dass man mal bündelt. Also das Interesse ist, glaube ich, da. Also falls sich jemand angesprochen fühlt, eine Exkursion zu organisieren, auch gern Linus und mich ansprechen, dass wir es verbreiten können. Und also fände ich mega cool, wenn sich das jemand vornimmt.
Ja, das finde ich auch eine coole Idee. Auf jeden Fall. Wir machen also viel mit verschiedenen Gruppen, die vorbeikommen. Wir arbeiten auch ziemlich eng zusammen mit Witzenhausen. Da kommen öfters Gruppen vorbei und schauen sich das an. Für den ist das natürlich auch sehr cool. Wir haben ein 4 Jahre altes Market Garden in die Nähe ist, dass die ein bisschen anschauen können. Ich glaube, da ist ein neuer Dozent. Im Gemüsebau, weiß nicht, wofür er zuständig ist, Sebastian, aber Sebastian ist sehr cool und macht viel für die Market Gardening-Bewegung.
Voll.
Ja.
Also das ist doch ein gutes Stichwort, hätte ich jetzt gar nicht mehr auf dem Schirm. Erzähl uns doch mal noch kurz, was wird da bei dir beforscht?
Also im Moment machen wir dieses Jahr N-Min-Proben einmal pro Monat auf verschiedene Beete, also ältere Dauerbeete, die schon 4 Jahre benutzt werden und neue angelegte Beete und welche mit gar keinem Kompost, um zu überprüfen, ob es, ja, Stichwort Kompost, ob da Auswaschung stattfindet oder so irgendwas. Das wird im Moment geforscht. Genau. Und wenn das alles gut läuft, kann es gut sein, dass das nächstes Jahr ein bisschen größere Forschungsarbeit werden wird.
Oh, mega cool. Voll cool, dass er das aufgenommen hat. Ich hatte nämlich mit ihm da schon von längerer Zeit drüber gesprochen, was wären denn die brennende Fragen? Und das ist ja schon eine der brennendsten. Wahrscheinlich macht das dann auch auf 3 verschiedenen Tiefen, also bis 90 runter?
Genau, ja.
Genial. Genial. Gibt schon die ersten Ergebnisse?
Letztes Mal habe ich noch nichts gehört, aber die sind nächste Woche wieder da. Also vielleicht höre ich dann was.
Spannend. Voll gut.
Ja. Ja, finde ich auch sehr cool.
Für die Zuhörer ganz, ganz kurz, ne? Es geht ja um No-Dig-Beete eigentlich, oder auf jeden Fall geht es um hohen Input an Kompost, ne? Und das ist halt ein ganz, ganz spannendes Thema, was einfach noch nicht so wissenschaftlich untersucht ist bis jetzt, wie man sich das wünschen würde.
Also hier in Deutschland auf jeden Fall, also noch nicht genug auf jeden Fall. In Amerika gibt es da ein bisschen was, aber im deutschsprachigen Raum, da brauchst du es auf jeden Fall noch ein bisschen.
Ja, da geht es ja auch um Rechtssicherheit, ne? Also wie viel Kompost darf man aufbringen? Ist das vielleicht, kann man dem vielleicht eine Sonderrolle zusprechen mit Hinblick auf die Düngemittelverordnung und so, wenn es halt wenig Auswaschungen gibt? Also ganz, ganz spannend auch.
Ja, vielleicht dann auch irgendwann mit Sonderregeln, weil die Düngemittelverordnung ist auch eher so auf industrielle Landwirtschaft ausgerichtet.
Genau.
Und ja, solche Sachen sind dann in die Zukunft dann vielleicht möglich durch solche Forschungsarbeiten, und ja, ich finde es sehr cool, dass die Interesse da drin nehmen durch der Uni und dass ich da mitmachen kann, darf. Das ist auch cool.
Ja, aber auch spannend und cool, dass du dich zur Verfügung stellst und dein Ort, dein Wissen, deine Erfahrungen da eben dann mit dem Team da teilst. Die sind wahrscheinlich auch sehr, sehr dankbar, dass sie das mit dir zusammen machen können und auf deiner Fläche machen können.
Ja.
Super.
Ja, Urs, brennt dir noch eine Frage unter den Nägeln?
Ich habe jetzt gerade keine ganz konkret, weil sonst würden wir jetzt nochmal, glaube ich, ein neues Thema aufmachen, oder nö, jetzt nicht direkt.
Nee, es gibt spannende Fragen auf jeden Fall. Wir sprechen jetzt eine Stunde schon, und deswegen denke ich, wir haben uns ja heute überlegt, uns zu konzentrieren auf Hühnerhaltung und auf den Hofladen. Jetzt haben wir andere Themen natürlich auch angesprochen, einfach weil es uns interessiert. Ich würde an der Stelle dann aber sagen, Jasper, wir alle haben so viel zu tun. Wir freuen uns total, dass du eine Stunde für uns Zeit hattest, und würden vielleicht, wenn du magst, dir jetzt das letzte Wort geben. Magst du irgendwas loswerden?
Ja, also ich finde es wirklich richtig krass, was in den letzten Jahren passiert ist in dieser Bewegung. Also wie gesagt, als ich angefangen habe, ich habe keinen anderen Betrieb gefunden, wo ich das anschauen könnte im deutschsprachigen Raum. Also stimmt nicht, es gab ja Tanja von Tanjas Küchengarten, die hat ein Jahr vor mich angefangen, auch mit No Dig, und mit der habe ich dann am Anfang viel gesprochen, das war auch sehr cool. Aber wie das sich mittlerweile entwickelt, und ich weiß nicht, kennt ihr irgendwer eine Zahl, wie viele Market-Gärten in den letzten 2 Jahren aus dem Boden gesprungen sind? Das würde ich mal gerne wissen, weil das ist verrückt im Moment. Mach weiter so, Leute. Das war ein bisschen unser Ziel, als wir angefangen haben. So ein bisschen ein Vorzeigeprojekt zu sein. Also es gab schon viele coole Ideen aus dem englischsprachigen Raum. Und da habe ich so ein bisschen ein Loch gesehen in Deutschland, dass das noch nicht so richtig reingekommen ist, und dachte, ich kann nicht vielleicht ein bisschen was zeigen und ausprobieren. Und ja, das ist krass, wie sich das entwickelt. Finde ich sehr, sehr cool. Große Hoffnung.
Super, und es ist eine tolle Szene, die insgesamt einfach auch sehr hilfreich und unterstützend ist.
Oh ja, das sind sehr, sehr viele, sehr coole Leute. Also wir müssen uns auch auf jeden Fall irgendwann mal persönlich kennenlernen und ein Bierchen trinken.
Gerne.
Wir kommen dich besuchen.
Ja, gerne. Ich weiß nicht, ob ich in nächster Zeit irgendwie rauskomme.
Der Linus leider auch nicht. Wobei, der hat ja jetzt Unterstützung. Vielleicht kriege ich ihn mal losgeeist.
Ja, sehr schön.
Ja, das Problem ist, wenn im Winter Marktgärten anzugucken, ist nicht so spannend. Aber das ist ja die Zeit, wo alle Zeit haben.
Ja.
Naja.
Ja, aber super. Vielen, vielen Dank. Vielen Dank auch alle, die die Folge bis hierhin angehört haben. Es bleibt spannend. Wir haben noch ganz, 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 ganz viele tolle Themen und werden auch wieder tolle Gäste haben, so wie heute den Jasper, zu den jeweiligen Themen. Von daher
sagen wir vielen Dank und bis bald.
Ich sage auch Dankeschön und ein großes Dankeschön an euch beiden. Also ihr macht, wie gesagt, auch sehr, sehr viel für diese Bewegung und dafür bin ich sehr dankbar. Ich habe nicht die Zeit und Energie, das zu machen. Das macht ihr wirklich sehr, sehr cool. Danke euch beiden.
Vielen Dank.
Danke dir. Ciao.
Ciao.